Ja, wir nehmen Platz. Herzlich willkommen zum Bibelabend. Ja, freut mich, alle hier begrüßen zu dürfen, die vor Ort sitzen, deren Gesichter ich sehen kann. Herzlich willkommen an die Zugeschalteten im Livestream, wo auch immer du dich gerade befindest, ob du zur Gemeinde gehörst oder nicht. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir auch so Gemeinschaft haben können. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ist ja eine bekannte Redewendung, die viele Menschen so benutzen im Alltag. Da kommt zwar Gott vor, Gott sei Dank, aber eigentlich ist Gott gar nicht gemeint. Das wisst ihr vermutlich. Laut Wikipedia ist Gott sei Dank auch einfach so ein Ausdruck der Erleichterung. Und Synonyme, also andere Worte, die das Gleiche ausdrücken, zu Gott sei Dank habe ich gefunden im Internet, zum Beispiel glücklicherweise oder zum Glück. Also Gott sei Dank ist nichts passiert. Das heißt, ja, zum Glück ist nichts passiert. Glücklicherweise ist alles gut gegangen. Also man sagt Gott zwar Danke, Gott sei Dank, aber man meint es gar nicht so, ne? Und heute tauchen wir wieder mal in Davids Leben ein und wir werden heute feststellen, David ist erfolgreich. David ist sehr erfolgreich, aber nur weil Gott Segen schenkt. David ist Gott sei Dank erfolgreich. Und ja, so lautet auch das Thema für heute Abend, Gott sei Dank erfolgreich. Und das ist auch eigentlich so die Hauptbotschaft, die heute ja rüberkommen soll, die Texte uns auch vermitteln wollen. Unser Leben funktioniert nur dann, wenn Gott Segen schenkt, wenn Gott Gnade schenkt. Nur dann funktioniert unser Leben. Der Text, den wir anschauen wollen, kommt aus dem zweiten Buch Samuel. Und heute haben wir von den Kapiteln ein bisschen mehr vor als sonst, nämlich wir haben die Kapitel 8 bis 10 vor uns, aber die sind alle drei relativ kurz, sage ich mal, sodass die Textmenge eigentlich gar nicht so groß ist. So, wie gehabt, wenn wir starten, wollen wir uns einen kurzen Überblick verschaffen, wo wir uns eigentlich befinden. Und ich hoffe, dass ich euch schon damit nerve, denn dann habt ihr sie wahrscheinlich schon bald auswendig drauf. Und dann haben wir viel gewonnen. Also, damit wir den Wald vor lauter Bäume nicht verlieren, einmal zum Überblick Aufbau der Samuel-Bücher. Ne? Ihr wisst es hoffentlich, das sind die 6 großen Bereiche. 1. und 2. Samuel gehört natürlich zusammen, ist ein großes Buch. Das betrachten wir auch als ein zusammenhängendes Buch. Es dreht sich alles um die Monarchie, um das Königtum, Königreich in Israel. Und der erste große Block war die Vorbereitung für die Monarchie. Da ging es sehr stark um Samuel, der dort als Richter fungiert hatte und dann der letzte Richter so war. Ne? Dann ging es um die Einführung der Monarchie. Das Volk wollte einen König und Samuel setzt dann den König Saul ein. Dann der dritte große Block ist die Übergangszeit in der Monarchie. Ja, David und Saul sind beide irgendwie schon Könige, laufen da so parallel, der eine verfolgt den anderen und so weiter. Dann ist 1. Samuel abgeschlossen. Dann geht es direkt weiter mit 2. Samuel. Saul stirbt am Ende von 1. Samuel. David kommt also an die Macht, also die Festigung der Monarchie. Und dann, da befinden wir uns jetzt auch gerade, da gibt es militärische, politische Erfolge. Da läuft alles ziemlich gut, könnte man sagen. 2. Samuel 1 bis 10 und das werden wir heute dann auch damit abschließen. Und dann beginnt ab nächste Woche, dann wenn, ich glaube, Alex Händler dran ist, beginnt dann ja die traurige Phase sozusagen. 2. Samuel 11, dann geht die Geschichte mit Bathseba und Uriah los, dann kommt der Prophet Nathan und die meisten wissen, was dann so passiert. Also das ist dann die Gefährdung der Monarchie. Nachher gibt es auch noch die Geschichte mit Absalom, so Verschwörungen innerhalb der Familie und so. Und dann gibt es am Ende noch so eine Art Epilog, also so einen Abschluss, Davids letzte Worte und Taten. Also wie gesagt, heute ist der Abschluss des 4. Abschnitts dran, die Festigung der Monarchie. Da geht es nochmal um die großen Erfolge von David. Ja, ab nächste Woche geht es dann leider steil bergab. Ja, wir schauen uns einmal die 3 Kapitel heute so Stück für Stück an und das Kapitel 8 habe ich überschrieben mit Davids Kämpfe Nummer 1. Es folgt dann wahrscheinlich auch irgendwann heute noch Nummer 2. Also, wir lesen einmal Kapitel 8, 2. Samuel, einmal am Stück durch. Und es geschah danach, das bezieht sich also auf 2. Samuel 7, als Gott den Bund mit David geschlossen hat. Und es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur ab, wobei er sie sich auf die Erde legen ließ. Und er maß zwei Schnurlängen ab, um zu töten, und eine volle Schnurlänge, um am Leben zu lassen. Und die Moabiter wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Strom Euphrat wiederherzustellen. Und David nahm von ihm 1700 Berittene und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde von ihm ließ er übrig. Da kamen die Aramäer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. David aber schlug unter den Aramäern 22.000 Mann. Und David setzte in Aram Damaskus Vögte ein, und die Aramäer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half der Herr dem David überall, wo er hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadad-Esers gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und aus Betach und aus Berotai, den Städten Hadad-Esers, nahm der König David sehr viel Bronze. Und als Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Heeresmacht Hadad-Esers geschlagen hatte, sandte Toi seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihm Glück zu wünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Hadad-Eser war Toi's Kriegsgegner gewesen. Und in seiner Hand waren silberne Geräte und goldene Geräte und bronzene Geräte. Auch diese heiligte der König David dem Herrn samt dem Silber und Gold, das er von all den Nationen heiligte, die er unterworfen hatte. Von Aram, von Moab und von den Söhnen Ammon, von den Philistern und von Amalek und von dem Plündergut Hadad-Esers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba. Und David machte sich einen Namen. Als er von seiner Schlacht gegen Edom im Salzzelt zurückkam, da waren 18.000 Mann gefallen, und er setzte in Edom Vögte ein. In ganz Edom setzte er Vögte ein. Und alle Edomiter wurden David zu Knechten, so half der Herr dem David überall, wohin er zog. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Berater. Und Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abiatas, waren Priester. Und Seraja war Schreiber, und Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt, und die Söhne Davids sind Priester gewesen. Ja, also heute werden wir einiges an Text lesen. Also, Davids Kämpfe, 2. Samuel 8. David befindet sich auf der Überholspur. Er kommt nach Sauls Tod an die Macht. Er vereint das geteilte Reich. Er ist König über ganz Israel. Seine Familie wird immer größer. Er holt die Bundeslade nach Jerusalem. Gott macht einen Bund mit ihm, verspricht ihm eine ewige Königsdynastie. Es könnte nicht besser laufen für David. All diese Geschichten, die Ereignisse haben wir jetzt vor allem in 2. Samuel lesen können. David steht auf der Sonnenseite des Lebens. Auch militärisch hat er viele Erfolge. Und in Kapitel 8 wird eigentlich so zusammenfassend beschrieben, wen David alles besiegt hat. Wir erfahren hier, dass David nahezu alle Feinde von Israel, die ringsherum waren, besiegen konnte. Und zwar in allen Himmelsrichtungen. Im Westen, Vers 1. Im Osten, Vers 2. Im Norden, Vers 3 bis 12. Und im Süden, Vers 13 bis 14. Also es wird uns so quasi die ganze Landkarte beschrieben von dem Verfasser, wo David eben Erfolg hatte. Und die Aussage ist, überall hatte David Erfolg. Er hat alles um sich herum besiegen können und alle Feinde zurückschlagen können. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Im Vers 1. Also als erstes kann David die Philister besiegen. Das war also der Feind aus dem Westen. Die Philister sind ja Dauerfeind von den Israeliten. Das sehen wir schon im Buch Richter, bei dem Richter Simson, der sich mit denen auseinandersetzen musste. Dann sehen wir das bei David gegen Goliath, der war ja auch ein Philister, 1. Samuel 17. Und jetzt gelingt David als König ein entscheidender Schlag, Sieg über die Philister. Vers 2 werden dann die Moabiter genannt. Dabei geht hier David sehr brutal vor. Es gab nämlich viele Kriegsgefangene, die sie durch diesen Sieg machen konnten. Und David tötet 2/3 von ihnen. Also jeder Dritte überlebt nur. Und er lässt sie auf den Boden sich hinlegen, holt so eine Messschnur und dann wird abgemessen, die ersten zwei Einheiten werden getötet. Die dritte hat dann eben Glück, weil sie an der richtigen Stelle liegen und können dann überleben. Und die anderen, also die Überlebenden, werden dann zu Gefangenen und müssen dann David oder den Israeliten Steuern zahlen. Davids Vorgehen überrascht hier ein wenig, weil die Urgroßmutter von David, Ruth, kommt ja aus Moab. Und Davids Eltern hatten, während David auf der Flucht war vor Saul, Asyl bekommen bei den Moabitern. 1. Samuel 22. Vermutlich muss da irgendwas Schlimmes vorgefallen sein, dass David da so brutal vorgeht. Es gibt auch so eine Legende, nach der Davids Eltern dort durch die Moabiter umgekommen sein sollten. Das ist aber nicht belegt. Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht. Aber irgendetwas muss da wohl vorgefallen sein, dass David hier so hart gegen sie vorgeht. Versen 3 bis 4 wird als drittes dann Zoba genannt. Und David kann deren König Hadad-Eser besiegen. Und wieder lesen wir hier, gibt es viele Kriegsgefangene. 1700 reitende Soldaten, das ist die Kavallerie. Und 20.000 Fußsoldaten, das ist die Infanterie. Und insgesamt sind das also 21.700 Gefangene, dazu noch Kriegspferde. David lähmt dann die meisten Pferde, vermutlich, weil er das Königsgesetz kannte, 5. Mose 17, dort steht, dass ein König sich nicht auf die Pferde verlassen soll, also nicht auf die eigene militärische Stärke so vertrauen soll, sondern eben auf Gott. Und diese Pferde konnten dann im Krieg nicht mehr gebraucht werden, höchstens nur noch für Zuchtzwecke. Ja, Vers 5 bis 6 sehen wir, dass Hadad-Eser Hilfe bekommt von den Aramäern, aber auch die werden von David besiegt. Und Davids Truppen können hier 22.000 Soldaten töten. Also es fallen hier sehr, sehr viele Menschen in diesen Abschnitten. Und auch die Aramäer werden dann also besiegt, werden dann unterjocht, müssen Steuern zahlen und müssen David dienen. David hat also überall Erfolg. Egal, ne, wo er hingeht, das ist so eine Art Zusammenfassung, so ein kleiner Rückblick an der Stelle. Egal, wo er hingeht, er besiegt seine Feinde. Warum? Weil er so intelligent ist, weil er so erfahren ist, weil er so gute Männer hat, weil er so stark ist. Warum? Was meint ihr? Der Text gibt uns die Antwort. Bitte? Gott ist mit ihm, genau. Finden wir das auch irgendwo im Text, so eine Formulierung? So eine ähnliche, ne? Genau, habt ihr es gefunden? Vers 6, genau. Dort heißt es, so half der Herr dem David überall, wohin er zog. Und das ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Es liegt nicht an Davids großer Stärke, militärisch oder politisch. Die hatte er sicherlich auch. Aber der Text macht deutlich, Leute, die ganzen Erfolge, die jetzt kommen, das ist Gottes Sache. Gott half David überall dort, wo er hingegangen ist. Gott segnet David, deswegen ist er so erfolgreich. Ist euch bei dieser Formulierung irgendetwas aufgefallen, so im Verlauf des weiteren Textes, den wir eben gelesen haben? Man sollte ja immer auf Wiederholungen achten, ne? Bei Bibeltexten. Die sind nämlich immer besonders wichtig. Ist es jemand aufgefallen? Der exakt gleiche Wortlaut kommt nochmal vor. Wo? Vers 14, genau. Auch da heißt es wieder so am Ende, wo dann die nächsten Feinde aufgezählt wurden, so als Abschluss könnte man sagen. Auch da heißt es, so half der Herr dem David überall, wohin er zog. Also die gleiche Formulierung. Und das soll eben nochmal deutlicher machen, dass es wirklich Gott ist und nicht Davids Stärke der Schlüssel zum Erfolg war. Also keiner soll denken, es lag an David, sondern nur an Gott. Gott gehört die Ehre. An welche Formulierung oder an welche Person aus der Bibel erinnert diese Formulierung? Auch aus dem Alten Testament. Habt ihr eine Idee? Ja, ihr müsst heute tatsächlich manchmal reden. Josef, genau. Auf den wollte ich auch hinaus. Dort heißt es nämlich zum Beispiel in 1. Mose 39, ich habe euch einen Vers mitgebracht, da exemplarisch, weil es mehrmals so oder so ähnlich klingt. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Also diese Formulierung ist sehr, sehr ähnlich wie hier bei David. Und bei Josef sehen wir auch, egal was er angefasst hat, es wurde irgendwie zu Gold in Ägypten. Und alle haben das sofort verstanden, der Potiphar, dann nachher der Pharao und alle merkten das, dass Gott auf Josefs Seite war und deswegen gelang ihm alles. Und so war das auch bei David. Gott war mit ihm und deswegen gelang ihm alles. Und das ist ein grundlegendes biblisches Prinzip. Das gilt von Anfang bis Ende. Und deswegen heißt es auch in den Sprüchen, das haben wir auch in den letzten zwei Bibelabenden auch mehrfach erwähnt, Sprüche 10, 22, ich wiederhole es gerne, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Da schreibt ja Salomo, der Sohn von David, vermutlich hat er David und auch sein Leben vor Augen. Und als er über das Leben von seinem Vater nachdenkt, kommt ihm vielleicht auch dieser Spruch hier in den Sinn. Ne? Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ja, mich würde jetzt mal wirklich interessieren, ob jemand von euch das auch schon mal erlebt hat. Lass uns mal eine kurze Austauschrunde machen. Wo kannst du sagen in deinem Leben, da habe ich etwas gemacht, und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Da hat Gott so krass Segen geschenkt und das lief alles wie am Schnürchen. Das konnte ich gar nicht sein. Wer möchte mal erzählen so ein bisschen? Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr ein oder zwei Mikros mal rumreichen. Das muss nichts Weltbewegendes sein. Das kann was ganz Einfaches, Alltägliches sein. Aber ihr habt bestimmt irgendwo Gottes Wegführung oder Segen irgendwo mal erlebt. Lasst uns mal gerne daran teilhaben.
Es ist schon länger her. Wir waren wohnten in Weißrussland und wir hatten vor, unsere Geschwister in einer anderen Stadt zu besuchen. Es war Ende des Monats, wir hatten unseren letzten Geldschein und wir haben mit der Lira gesagt, was machen wir? Fahren wir oder fahren wir nicht? Wir haben gesagt, okay, wir haben ihnen versprochen, wir fahren. Haben das letzte Geld verbraucht, bis zum Lohn war es noch ein bisschen. Gut, wir hatten auch noch natürlich unsere Vorratskammern, aber dennoch, wir sind gefahren. Wir kamen dahin, haben den Besuch gemacht, eine gute Gemeinschaft gehabt. Dann haben diese Schwestern, alle ältere Schwestern, haben uns das gegeben. Sagen wir, okay, das geben wir dann in der Gemeinde, weil sie hatten nicht immer die Möglichkeit, zur Gemeinde zu kommen. Das legen sie da rein. Ja, sagt er, das legt ihr rein und das ist für euch. Nee, sagen, das legen wir da rein. Nein, das legt ihr da rein und das ist für euch. Ihr habt uns besucht, wo wir nach Hause kamen, war es das Dreifache.
Oha. Ja, Gott die Ehre. Wer möchte weitermachen? Vielleicht in Prüfungen oder weil man Zeugnis gegeben hat, über Jesus erzählt hat.
Ich habe das bei mir erfahren, als ich mein Referendariat gemacht habe, also nach dem Studium, um zum Lehrer zu werden in der Schule. Das war eine sehr intensive Zeit, in der ich sehr viel leisten musste, zeitlich auch sehr viel investieren musste und ganz vieles andere zurückschrauben musste bei mir im Leben. Und zu Hause mit Katharina und ich, wir haben uns gesagt, wir wollen trotzdem weiter in die Gemeinde investieren und in der Gemeinde dienen und dabei sein und nicht alles zurückschrauben und nur jetzt diese Ausbildung machen. Und ich habe gemerkt, dass Gott wirklich durchgetragen hat und ich bin relativ gut zurechtgekommen in dieser Zeit, aber als ich dann den Prüfungstag hatte, wo dann alles auf dieses eine Examen hinauslief, hat Gott mich da so unglaublich gesegnet, also mit Noten, die ich nie erwartet hätte, und es war für mich so ein Zeichen, dass Gott sich dazugestellt hat und gesagt hat, du investierst dich in mein Reich und ich gebe dir etwas zurück. Also da habe ich ganz praktisch den Segen Gottes erlebt.
Gott die Ehre.
Ganz praktisch aus der Ukraine-Hilfe. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel auch den Ukrainern hier geholfen. Und wir hatten da verschiedene Situationen, aber eine Situation fällt mir da ganz besonders ein. Wir haben eine Anfrage bekommen, das war ein junges Pärchen, knapp über 20, gerade verheiratet. Und die haben hier eine Wohnung gesucht und es war eigentlich unmöglich, Wohnungen in der Größenordnung für die Personengruppe zu finden. Gastfamilien war auch richtig schwierig für die Personen. Und dann hatte Gerd, wir hatten gesprochen, gesagt, eigentlich können wir die nicht unterbringen, wir kriegen keinen Platz. und war für uns klar, wir werden absagen, weil wir keinen Platz für die kriegen. Und dann haben wir einen Anruf bekommen und da wurde uns eine Wohnung angeboten. Wir sind dann abends hingefahren einfach zu der Wohnung. Wir wussten gar nicht, was das für eine Wohnung ist, haben nur gesagt, da hat irgendjemand eine Wohnung. Wir kamen rein und wussten, okay, hier können keine Frauen mit kleinen Kindern hin, hier können auch keine älteren Personen hin, hier müssen junge Personen rein, am besten ein, zwei Personen, die recht gut nah beieinander zusammenleben können, die ein bisschen mobil sind mit Fahrrad. Das passte perfekt für so ein junges Ehepaar. So, und das war etwas, wir haben Versuch gemacht und letztendlich war es aber Gott, der einfach da die Fäden gezogen hat, der im Hintergrund gewirkt hat, sodass es funktioniert hat. Die sind tatsächlich dann in die Wohnung gekommen, denen geht es da gut. Und das war so ein exemplarisches Beispiel für viele andere, wo wir gesehen haben, dass Gott wirkt und Gott einfach sich dazugestellt hat und alles gegeben hat, was wir brauchten.
Gott die Ehre.
Ja, kurz nach meiner Bekehrung bin ich einmal ziemlich zu schnell gefahren und musste die MPU machen. Also ein Idiotentest. Das Problem ist, das war schon das zweite Mal, als ich noch nicht gläubig war, da habe ich Alkohol am Steuer gehabt und musste da schon mal meinen Führerschein abgeben, bis ich diesen Idiotentest bestanden hatte. Und egal mit wem ich gesprochen habe, niemand hat irgendwie erstens die erste MPU beim ersten Mal geschafft und dann auch noch eine zweite bestanden. Jetzt war es aber so, ich habe ja einmal wegen zu schnelles Fahren und einmal wegen Alkohol die MPU machen müssen. Und für den Psychologen wäre das eigentlich so ein Totschlagargument, mich einfach durchfallen zu lassen, weil er würde dann sagen, du säufst nicht nur am Steuer, du fährst auch zu schnell, wenn du nüchtern bist. Und das wäre halt so, eigentlich menschlich gesehen würde man das nicht bestehen. Aber ich habe Gott gebeten und habe einfach gesagt, ich werde einfach Zeugnis geben. Ich werde einfach erzählen, dass ich jetzt Christ bin und ich brauche den Führerschein. Wenn ich nicht bestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich 7 Jahre Sperre bekommen oder so. Aber ich habe das dann dem Prüfer gesagt, dass ich jetzt Christ bin und habe ihm einfach alle meine Antworten gesagt. Und er hat gesagt, nach dem, was du gesagt hast, muss ich dich bestehen lassen, psychologisch gesehen, aber komm hier nicht ein drittes Mal an.
Ja, Gott die Ehre. Ja, danke euch für diese Erfahrungsberichte. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen praktischer. Und wir sehen, dass es eben nicht nur damals so, zu Zeiten von David oder so war, sondern auch Gott heute noch wirkt und seine Kinder segnet und dadurch sich verherrlicht und ja Großes ermöglichen kann. Ja, Vers 7 bis 8 geht es weiter. David kann auch da wieder große Beute machen, weil Gott segnet. Goldene und Schilde und sehr viel Bronze und alles kommt dann nach Jerusalem. Und in Vers 9 sehen wir, das spricht sich rum, dass David da so viel Erfolg hat. Und ein anderer König kriegt es mit, nämlich der Toi, der König von Hamat. Und der ist ein Feind von Hadad-Eser. Da freut er sich natürlich, weil sein Feind wurde jetzt vernichtet. Das ist dann ja gut für ihn und er will sich dann David auch so anschließen. Er beschenkt David mit ganz vielen teuren, wertvollen Geräten. Davids Reichtum wächst immer mehr, weil Gott ihn segnet. Und David bringt das dann alles, diese ganzen Geschenke zur Stiftshütte und weiht sie Gott. In Vers 12 sehen wir dann ja so eine Zusammenfassung, summarisch dann, ne, wer alles von David besiegt wurde und von wem er dann die Beute bekommen hat. Vers 13 bis 14, da geht es dann um ein weiteres Volk, nämlich um Edom. Auch da kann David gewinnen, 18.000 Soldaten lassen da ihr Leben und die Edomiter müssen auch David dienen. Und dann kommt eben wieder im Vers 14 zum Abschluss dieser Satz, so half der Herr dem David überall, wohin er zog. Damit es auch keiner vergisst, wird der Satz eben wiederholt. Und hier hat sich eine Prophezeiung erfüllt, die Gott Abraham gegeben hat. In 1. Mose 15, Vers 18 lesen wir, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und wenn man das jetzt auf der Karte vergleichen würde, würde deutlich werden, David hatte jetzt ein großes Reich und er herrscht eben vom Süden, von Ägypten hoch, dann bis zum Euphrat hin. Und so hat Gott auch sein Wort gehalten, Nachfahren von Abraham hatten dann dieses Land von dieser Größe. Vers 15 sehen wir, dass David ja militärisch viel Erfolg hatte. Und dann ist die Frage, was dann? Ne? Wie reagiert man da dann? Was macht das mit einem? David wird aber nicht korrupt oder arrogant. Es heißt, er ist ein gerechter König. Er kümmert sich um sein Volk. Also er setzt sich für die Menschen ein. Und dann können wir uns auch die Frage stellen, wie reagieren wir, wenn wir Macht haben? Wenn alles so am Schnürchen läuft und die Leute auf einen hören, werden wir arrogant? David zeigt hier, was dienende Leiterschaft ist. Er war richtig oben und hätte sich alles erlauben können sozusagen. Aber hier heißt es, David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Also er war für die Menschen da und hat sich um die einzelnen Menschen gekümmert und ihre Lebensbedingungen auch verbessert. Ja, und Vers 16 bis 18 sehen wir, wenn das Reich wächst, auf einmal größer wird, ne, da müssen ja auch Strukturen angepasst werden. Das ist in jeder Organisation so, wenn man ja neue Kunden, neue Mitarbeiter dazu gewinnen kann, dann muss auch der ganze Verwaltungsapparat irgendwie neu aufgestellt werden, sonst kommt man dem Ganzen nicht hinterher und geht irgendwann pleite. Und hier erfahren wir dann also, wer so in Davids oberster Riege mit dabei war. Joab war sein Verteidigungsminister, sein Heerführer, den Burschen werden wir noch einige Male kennenlernen. Der Joab, für mich ist er der größte Mafiosi der Bibel. Mein geschätzter Bruder Michi sieht ihn ein bisschen positiver. Er sagt, es ist ein loyaler Staatsmann. Es ist ein schmaler Grat bei dem auf jeden Fall. Also der wird noch einige Dinge hier abziehen, auch mit David oder gegen David auch. Josaphat war Davids engster Berater, Zadok und Ahimelech waren die hohen Priester, wahrscheinlich haben die sich abgelöst, also gerade in dem Wechsel. Seraja war Schreiber, Benaja war der oberste Leibwächter, also der war über die Kreter und Pleter gesetzt, das sind die Leibgarde, also die Bodyguards von David. Und hier heißt es zum Schluss, Davids Söhne waren Priester. Das Wort bedeutet hier wahrscheinlich Minister oder Ratgeber, weil David kommt ja aus dem Stamm Juda und war dementsprechend ja vom Priesteramt ausgeschlossen, das durften ja nur die Leviten machen. Deswegen muss das Wort hier wahrscheinlich eigentlich mit Minister übersetzt werden. Okay, wir gehen zum zweiten Abschnitt, den habe ich überschrieben mit Davids Gnade. Ich lese uns die Verse 9, Kapitel 9 am Stück, 1 bis 13. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen? Es war aber ein Knecht vom Haus Saul, sein Name war Ziba, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machias, des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias, des Sohnes Amiels, aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und huldigte ihm. Und David sagte, Mephibosheth. Er sagte, siehe, dein Knecht. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathan. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seine Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephiboshets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Ja, den Abschnitt habe ich überschrieben, ganz einfach mit Davids Gnade. Ja, normalerweise rottet ein neuer König, der also neu an die Macht gekommen ist, erst einmal die alte Königsdynastie aus. Also da werden alle Nachfahren des Königs eliminiert, damit ja keiner irgendwann später einen Aufstand irgendwie anzetteln könnte. Dann rotten die sich wieder zusammen und wollen den neuen König dann doch wieder vom Thron stoßen. So werden einfach alle kurzerhand aus dem Weg geräumt und dann sichert man sich so seine Macht. Das war damals gang und gäbe, aber David handelt anders. sogar ganz anders. Er kümmert sich sogar rührend um die Nachfahren des alten Königs. Schauen wir uns das im Einzelnen an. In Vers 1 sagt David, er möchte jemandem Gnade erweisen. Saul hat ihn jahrelang, 10, 15 Jahre verfolgt. Er wollte ihn töten, aber David will seinen Nachfahren Gnade erweisen. Gut, ihm geht es jetzt nicht unbedingt um Saul, sondern eher um Jonathan. Aber auch Saul hatte er damals ein Versprechen gegeben. Aber vor allem hatte er mit Jonathan, mit seinem Freund, dem Sohn von Saul, einen Bund geschlossen. 1. Samuel 20. Er hat ihm versprochen, seine Nachkommen eben nicht zu töten und für sie zu sorgen. Und David ist ein Mann, der zu seinem Wort steht. Vers 2 bis 3, David ist auf der Suche und man kann dann einen Knecht Sauls ausfindig machen, also der früher für Saul gearbeitet hat, nämlich der Ziba. Und der wird dann zu David gebracht und der hat ein paar Infos, der soll helfen, die Nachfahren von Saul ausfindig machen zu können, beziehungsweise eigentlich eher von Jonathan. Und der Ziba ist auch kooperativ, er hilft David tatsächlich, dieser Ziba taucht später nochmal auf, aber nicht so positiv. Er belügt David zweimal, 2. Samuel 16 und auch 2. Samuel 19, kommt er nicht so gerade positiv vor. Und der Ziba, Vers 4 bis 5, sagt dann, es gibt noch jemanden, der aus Sauls, aus Jonathans Linie am Leben ist. Und zwar ist das der Mephibosheth. Ungewöhnlicher Name. Wir lesen von ihm auch schon in 2. Samuel 4, Vers 4. Dort wird ein bisschen beschrieben, wieso er sich in diesem Zustand, in dem er jetzt ist, befindet. Also Mephibosheth ist ein Sohn Jonathans. Er ist aber, und das wird sofort erwähnt, an beiden Füßen lahm. Also er kann nicht gehen. Und in Kapitel 4 erfahren wir, wie das Ganze passiert ist. Als Saul gestorben ist, mussten die alle fliehen, aus seiner Königsdynastie. Und seine Amme, die von dem Mephibosheth, trägt ihn, stolpert und der fällt hin und bricht sich da irgendwie die Beine und kann also nicht mehr gehen. Ist lahm an den Füßen. Er war damals 5, also müsste er jetzt 21 Jahre alt sein. Wir lesen auch weiter, dass er in Lodabar wohnt. Das war mitten im Nirgendwo in der Wüste. Also ein Behinderter, ein Krüppel, der nicht gehen kann, mit einem kleinen Sohn, mit Micha, irgendwo in der Wüste, im Nirgendwo. Und David lässt ihn holen. Er hat ja vor, ihm Gutes zu tun, er will ihm gnädig sein. Dann wird Mephibosheth tatsächlich geholt, Vers 6, er kommt zu David und er fällt vor David nieder. Wir wissen ja, er ist gelähmt, das muss also sehr anstrengend für ihn gewesen sein, da sich überhaupt irgendwie zu bewegen und da auf die Knie zu fallen. Er fällt vor David nieder, er bezeichnet sich selbst als Knecht. Wahrscheinlich hat Mephibosheth einfach Angst. Also wenn er sich ein bisschen auskennt in der Geschichte oder was sein Opa Saul so erzählt über David, dann wäre David ja so ein richtiges Monster und dementsprechend hat er vielleicht Angst. Wenn er natürlich auf seinen Vater Jonathan gehört hätte, hätte er eine ganz andere Geschichte gehört, nämlich so, wie es wirklich gewesen ist. Aber vermutlich hat Mephibosheth hier richtig Angst gehabt. Der König bestellt ihn ein und er weiß ja erstmal gar nicht, was ist hier, was habe ich falsch gemacht, werde ich jetzt auch irgendwie ausgerottet, nachträglich noch. Er hat auf jeden Fall richtig Angst. Er kennt ja die Sitten, er weiß oder er vermutet, vielleicht ist es jetzt vorbei. Vers 7, David beruhigt ihn und sagt, ganz ruhig, Junge, fürchte dich nicht. Er nimmt ihm die Angst, er erklärt ihm auch den Grund für das Treffen. Ich will dich nicht töten, ich will dir Gnade erweisen, ich will dir Gutes tun. Und Mephibosheth kann das Ganze nicht fassen. Also David will ihm die ganzen Felder zurückgeben, die Saul gehörten. Also als Saul nicht mehr da war und David König wurde, hat er alles übernommen von Saul. Und das will er jetzt alles zurück an Mephibosheth geben, an diesen behinderten Krüppel, der in der Wüste wohnt. Und David gibt ihm alle Felder. Natürlich hat David noch genug andere Felder, aber trotzdem ist er hier sehr, sehr großzügig und macht mehr, als er eigentlich auch damals versprochen hat. Er gibt die ganzen Ländereien ab. Mephibosheth kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, klar, ne, wenn man sich ein bisschen vorstellt, das war ein Schock für ihn, eben noch, werde ich jetzt getötet und dann auf einmal bin ich hier ein halber Königssohn und mir gehört halb Israel sozusagen wieder. Das muss krass gewesen sein für ihn, er kann das gar nicht fassen. Und er bezeichnet sich wieder als Knecht und geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet sich als toten Hund. Und das ist richtig krass. Ein Hund war damals sehr verachtet und dann noch tot, also der war vollkommen nutzlos und ohne Würde. So, ne? Ich bin ein toter Hund. Wer bin ich, dass du mir das schenken willst? Und er kann die Gnade des Königs hier gar nicht nachvollziehen, fragt sich, wie habe ich die Gnade verdient? Und die Antwort, die kennen wir, Gnade kann man gar nicht verdient haben. Das ist ja per Definition so. Gnade ist ja immer ein unverdientes Geschenk. Aber er fragt sich, womit habe ich das verdient? Im positiven Sinne. Vers 9 bis 11, dort sehen wir dann, dass jetzt alles, was Saul gehörte, jetzt Mephibosheth, dem Behinderten, gehört. Und Ziba kriegt dann den Auftrag, ja, du hast ja Saul damals gedient, jetzt kannst du Mephibosheth auch dienen. Du und deine Familie, ihr kümmert euch, du hast ja viele Söhne, 20 glaube ich, und noch ein paar Knechte. Ihr kümmert euch um die ganzen Ländereien und sorgt dafür, dass da eine ordentliche Ernte eingefahren wird. Aber David sagt, eigentlich ist es auch gar nicht nötig, denn der wird bei mir am Tisch sitzen und wird bei mir beständig am Tisch sitzen und Brot essen. Und das wird sogar viermal gesagt in diesem Text, dass Mephibosheth am Tisch des Königs beständig Brot essen wird. Also eine großzügige Geste von David. Ja, also Mephibosheth soll einen Ehrenplatz bekommen, am Tisch des Königs sitzen. Er wird also behandelt wie ein Sohn Davids. Das kommt eigentlich einer Aufnahme in die Familie des Königs gleich. Ja, und so kam es dann auch, Vers 12 bis 13, am Abschluss dieser Episode. Mephibosheth und sein kleiner Sohn Micha, die kommen nach Jerusalem, leben am Königshof, werden dort königlich bewirtet, obwohl er ein behinderter Krüppel war. Und David zeigt sich hier von seiner besten Seite. Er handelt wie ein großer König. Er ist ja am Zenit seiner Macht, hat riesigen Erfolg, aber er kümmert sich um einen Behinderten. Und er erinnert sich an ein altes Versprechen, das er seinem jetzt verstorbenen Freund Jonathan gegeben hat. Und er löst es ein. Er steht zu seinem Wort und er zeigt den Nachfahren Sauls seine Gnade. Wie gehen wir mit Zusagen um? Ich fand das sehr spannend, sehr vorbildlich, wie David das hier macht. Stehen wir zu unserem Wort, auch wenn es dann unangenehm wird. Man kann ja schnell mal so ein Versprechen raushauen. Aber wenn es dann vielleicht dann unangenehm wird, weil man dann doch einen anderen Termin hat und das passt mir jetzt doch nicht, stehe ich dazu, wenn ich sage, ich helfe dir, ich übernehme den Dienst in der Gemeinde, mache ich das dann auch? Halten wir unsere Versprechen? Oder wie gehen wir mit behinderten Menschen um, die eigentlich so vollkommen unwert in der Gesellschaft erscheinen? Ne? Mephibosheth bezeichnet sich selber als toten Hund. Wie gehen wir mit solchen Menschen um, die ja zu den Randgruppen zählen, die ausgestoßen sind vielleicht? Behandeln wir sie auch mit Wertschätzung und Respekt, so wie David es uns hier vormacht? Wir können hier also einiges von David lernen, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit seinen Versprechen umgeht. Aber David ist hier mit seinem vorbildlichen Handeln auch ein Hinweis auf den Sohn Davids, auf Jesus. Ja, also die ultimative Bedeutung dieses Textes liegt darin, dass David einem Menschen Gnade erwiesen hat, der vollkommen unwürdig war, diese Gnade zu erhalten. Ne, also es ist ein vorbildliches, praktisches, nächstenliebendes Verhalten von David. Aber mit diesem Verhalten weist David auf Jesus hin. Das schwingt da also so ein bisschen mit. Also man kann hier viele Parallelen entdecken zwischen David und Gott, so auf der einen Seite, und Mephibosheth und uns Menschen. Also wie David mit Mephibosheth umgeht, ist ein Hinweis, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und hier schwingt so eine Vorschattung im Alten Testament der Errettung des Menschen mit. Was meine ich damit? Da ließen sich einige Punkte aufführen, aber fünf habe ich euch mitgebracht. Erstens, Gott ist der Handelnde bei der Rettung des Menschen. David ergreift hier die Initiative, nicht Mephibosheth. David sucht Mephibosheth, er will ihm Gutes tun. Die ganze Rettungsaktion war nicht Mephiboshets Plan, sondern Davids Plan. Er zieht ihn auch durch. Und genauso ist Gott der Aktive bei der Rettung, bei unserer Rettung. Nicht wir Menschen, nicht wir haben das initiiert. Gott hat den Plan entwickelt, er hat ihn durchgeführt durch Jesus und er hat ihn entworfen und umgesetzt. Zweitens, der Mensch ist tot in seinen Sünden. Ja, Mephibosheth ist ein behinderter Krüppel, könnte man sagen, der Knecht des Königs, er sagt sogar ein toter Hund. Mephibosheth ist eigentlich nichts wert. Er hat nichts vorzuweisen, was irgendwie attraktiv sein könnte. Genauso sind wir Menschen. Der Mensch, wir alle sind geistlich tot, wir sind gefangen in unseren Sünden und wir sind von Grund auf verdorben. Da muss man nur den Fernseher anmachen, die Nachrichten verfolgen oder ganz einfach in sein eigenes Herz schauen. Dann sieht man, wie verdorben der Mensch ist. Drittens, der Mensch kann sich selbst nicht retten. Das ist dann die Folge aus dem zweiten Punkt. Mephibosheth lebte alleine im Nichts, irgendwo in Lodabar in der Wüste. Er konnte sich nicht selbst versorgen. Er brauchte Hilfe von außen, die ihm ja irgendwie ja, durchs Leben halfen. Er brauchte jemanden, der ihm Gnade erweist. Und alleine wäre Mephibosheth niemals zum König gekommen. Genauso können wir Menschen zu unserer Rettung nichts beitragen. Wir können uns das Heil nicht verdienen, nicht erarbeiten, weil es ein Geschenk Gottes ist. Das ist kostenlos, das ist unverdiente Gnade. Viertens, der Mensch muss das Geschenk der Rettung annehmen. Also Mephibosheth hat seine Lage ja gut erkannt. Ne? Ich bin ein Knecht, ich bin ein toter Hund. Er hat also erkannt, ich bin hoffnungslos verloren. Ich bin nichts und ich brauche Hilfe. Und er kriegt jetzt ein Angebot. Und jetzt ist ja entscheidend, was passiert. Sagt Mephibosheth, ja, ist ja schön und gut, aber in Lodabar ist es eigentlich auch ganz nett. Ich gehe wieder zurück. Hätte er machen können, wäre ziemlich dumm gewesen. Hat er natürlich nicht gemacht. Er bleibt bei David in Jerusalem am Königshaus. Er nimmt dieses Gnadengeschenk also an. Und das ist wichtig. Man muss es annehmen. Genauso ist es auch bei uns. Gott bietet uns die Vergebung ja an. Er hat alles vollbracht. Das sagt Jesus ja am Kreuz. Wir können dem nichts hinzufügen. Aber Geschenke muss man auch annehmen. Die werden einem nicht aufgezwungen, irgendwie aufgedrückt. Und Gott zwingt da keinen. Also wir Menschen müssen das Geschenk der Gnade annehmen. Das heißt, wir müssen an Jesus glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen und dann werden wir errettet. Und dann die letzte Parallele, die ich hier einmal aufzeigen wollte. Gott beschenkt den Menschen reich. Mephibosheth erhält viele Ländereien. Er darf am Königstisch sitzen und essen. Er wird wie ein Königssohn behandelt. Er wird in die königliche Familie aufgenommen. Genauso werden wir Menschen von Gott reich beschenkt, über die Maßen reich beschenkt. Wir dürfen in den Himmel, Mephibosheth kommt übrigens ins irdische Jerusalem, wir kommen ins himmlische Jerusalem, nämlich in den Himmel. Wir kriegen ein neues Zuhause, sitzen am Tisch des Königs, feiern dort das Hochzeitsmahl des Lammes und wir sind seine Kinder. Wir sind aufgenommen in die königliche Familie, in Gottes Familie, wenn wir an ihn glauben. Und so sehen wir hier, dass David durch sein gnädiges Verhalten schon ein Hinweis ist, ein Abbild für das, was später in Jesus Christus nachher vollends offenbart wird. Und dort erkennen wir also Gottes gnädiges Handeln mit uns Menschen, was sich dann auch wieder widerspiegelt, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ne? Also David hat Gnade, hat Segen erlebt von Gott. Und was macht er damit? Er sagt, ich will es weitergeben. Ich bin ein Segenskanal, ich empfange etwas und diesen Segen gebe ich weiter. Ich behalte es nicht für mich. Ob das jetzt Reichtümer sind, so ganz finanziell oder auch im geistlichen Sinn, dass man die Botschaft von Jesus nicht für sich selbst behalten will, sondern diesen Segen in alle Welt verteilen möchte. Das ist immer der biblische Weg. Gnade erhalten, Gnade weitergegeben. So haben wir einmal die vertikale Gnadenlinie und dann eben auch die horizontale, ne, zwischen den Mitmenschen. Okay, wir kommen zum letzten Abschnitt, Davids Kämpfe Nummer 2. Da geht es weiter mit Kampf, Kapitel 10. Und es geschah danach, da starb der König der Söhne Ammon und sein Sohn Hanun wurde an seiner Stelle König. Und David sagte, ich will Gnade erweisen an Hanun, ne, kommt uns bekannt vor, dem Sohn des Nahasch, so wie sein Vater Gnade an mir erwiesen hat. So sandte David hin, und um ihn durch seine Knechte wegen seines Vaters zu trösten. Und die Knechte Davids kamen in das Land der Söhne Ammon. Da sagten die Obersten der Söhne Ammon zu Hanun, ihrem Herrn, will David in deinen Augen wirklich deinen Vater ehren, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Hat nicht David seine Knechte zu dir gesandt, um die Stadt zu erforschen und sie auszukundschaften und sie umzukehren? Da nahm Hanun die Knechte Davids und ließ ihnen die Hälfte des Bartes abscheren und ihre Kleider zur Hälfte abschneiden bis an ihr Gesäß. Und er schickte sie weg. Als man das David berichtete, sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als nun die Söhne Ammon sahen, dass sie sich bei David stinkend gemacht hatten, da sandten die Söhne Ammon hin und warben die Aramäer von Bet Rehob und die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann zu Fuß, und den König von Macha, 1.000 Mann, und die Männer von Tob, 12.000 Mann. Als David davon hörte, sandte er Joab aus, das ganze Heer, die Helden. Und die Söhne Ammon zogen aus und ordneten sich am Eingang des Tores zur Schlacht. Aber die Aramäer von Zoba und Rehob und die Männer von Tob und Macha standen gesondert auf dem freien Feld. Als Joab sah, dass die Kampffront von vorn und von hinten gegen ihn gerichtet war, da wählte er von allen Auserwählten Israels einen Teil aus und ordnete sich mit ihnen zur Schlacht gegen Aram. Den Rest des Kriegsvolks aber übergab er der Hand seines Bruders Abishai, und der ordnete sie zur Schlacht gegen die Söhne Ammon. Und er sagte, wenn Aram stärker ist als ich, dann wirst du mir zur Rettung. Und wenn die Söhne Ammon stärker sind als du, dann will ich kommen, um dich zu retten. Sei stark und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Da rückten Joab und das Volk, das bei ihm war, zum Kampf gegen die Aramäer vor, und sie flohen vor ihm. Als aber die Söhne Ammon sahen, dass Aram floh, da flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Da wandte sich Joab von den Söhnen Ammon ab und kam nach Jerusalem. Als nun Aram sah, dass es vor Israel geschlagen war, sammelten sie sich alle wieder. Und Hadad-Esa sandte hin und ließ die Aramäer, die jenseits des Stromes Euphrat waren, zum Kampf ausziehen. Und sie kamen nach Helam und Schobach. Der Heeroberste Hadad-Esas ging vor ihnen her. Das wurde David berichtet. Da versammelte er ganz Israel und ging über den Jordan und kam nach Helam. Und die Aramäer ordneten sich zur Schlacht gegen David und kämpften mit ihm. Aram aber floh vor Israel. Und David erschlug von Aram 7.000 Wagenkämpfer und 40.000 Reiter. Auch seinen Heerobersten Schobach erschlug er, und der starb dort. Als nun all die Könige, die Hadad-Esas Knechte waren, sahen, dass sie vor Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit Israel und dienten ihnen. Und die Aramäer fürchteten sich, den Söhnen Ammon noch einmal zu helfen. Ja, da gehen wir jetzt relativ schnell drüber. Wir sehen, wie in Kapitel 9, das fängt genauso an, David will jemandem Gnade erweisen. Also er hat viel Gnade erfahren, und er will sie weitergeben. Aber diesmal geht das Ganze nicht ganz so gut aus wie bei Mephibosheth. Und zwar bei den Ammonitern gab es einen Herrscherwechsel. Also sie haben einen neuen König bekommen. Und David will sich bei dem neuen König bedanken, dass der alte König ihm auch Gutes getan hat. Und er schickt Boten zu diesem König, zu Hanun, dem neuen König der Ammoniter. Und die sollen dann ihr Beileid aussprechen. Vielleicht wollte David auch eine Kooperation mit ihnen starten, wissen wir nicht. Aber Vers 3, die Ammoniter, die interpretieren diesen Besuch etwas anders. Sie sehen da jetzt nicht einen Kondolenzbesuch, also so eine Beileidsbekundung, sondern sie erkennen hier Spionage. Die sind hier, um uns auszukundschaften, um uns dann fertig zu machen. Hanun, der König, ist dann der gleichen Meinung wie seine Berater, und er rächt sich an den Boten, die David geschickt hat, indem er ihnen eine große Schande zufügt, nämlich der halbe Bart wird abrasiert, vermutlich die eine Gesichtshälfte, und die Gewänder der Männer werden auch abgetrennt, und zwar bis unter das Gesäß. Das heißt, durch die Kleidung war es eine große Schande, aber auch dieser gestutzte und halbrasierte Bart war eine riesige Schande. Also er nimmt den Männern ihre Ehre, das war damals wichtig, heute nicht mehr ganz so. Das war ein böser Skandal. Das ist nicht einfach nur kleiner Scherz, so haben wir euch den Bart halb abrasiert und die Kleidung oder so. Das hat man damals nicht gemacht. Und wenn, dann gab es Folgen. Und sie schicken diese Männer dann zurück. Also immerhin haben sie nicht getötet. Das kam aber natürlich einer Kriegserklärung gleich. David kriegt davon mit, ist ja logisch. Und interessant, wie er vorgeht. Er schützt seine Männer. Bevor sie überhaupt in die Stadt kommen können, schickt er wieder andere Boten, lässt sie abfangen und sagt, ihr braucht gar nicht zurück nach Jerusalem und euch dieser Schande hier aussetzen, dass alle euch sehen, sondern geht direkt nach Jericho, bleibt dort, ihr habt frei, bis euer Bart nachwächst und ihr wieder rauskommen könnt, weil Klamotten kann man ja schnell tauschen, aber das mit dem Bart, das dauert ein bisschen. Und deswegen, so lange habt ihr frei, ruht euch da aus und dann könnt ihr mir wieder weiter dienen. Also fand ich auch wieder interessant, wie David mit seinem Volk hier umgeht. Also die Ehre seiner Soldaten ist ihm auch hier wichtig. Dann bekommen die Ammoniter es wiederum mit, dass David jetzt nicht sonderlich begeistert war. Ist ja eigentlich auch nicht überraschend, da sie diese Beileidsbekundung ausgeschlagen haben. Er will zur Beerdigung Trost aussprechen und sie sagen, ihr seid Spione. Dass das nicht gut ankommt, ist klar. Und dass er dann die Boten schändet, war natürlich auch ein Skandal. Also hätten sie sich eigentlich denken können, dass sie sich hier bei David stinkend gemacht haben, wie es die Elberfelder sagt. Und sie verstehen, das läuft auf den Krieg hinaus. Und sie holen sich Hilfe, die Ammoniter, weil sie wahrscheinlich das alleine nicht hinkriegen würden. Auch mit der Hilfe haben sie es nachher nicht geschafft. Aber sie engagieren dann 33.000 Söldner, bezahlen die dann die beiden Völker, also die Ammoniter und die Aramäer, bereiten sich auf den Krieg vor, sammeln alle ihre Soldaten, versammeln sich die beiden Völker. Da kommt erstmal dann der Joab hier auf den Plan. Er fungiert hier als Heerführer. Er erkennt die Situation, dass da von zwei Seiten Gefahr droht. Und er teilt die Armee und sagt, Abishai, du, mein Bruder, du kümmerst dich um diese Hälfte und ich um diese. Und wenn jemand Probleme hat, dann hilft der andere aus. Also militärtaktisch eine weise Entscheidung. Und so lief das Ganze dann auch. Joab, Vers 11 und 12, richtet dann nochmal letzte Worte an seinen Bruder. Zuerst geht es hier um Kriegstaktik. Ne? Also er sagt, wer hier wem hilft und wie wir uns aufteilen und so, wer wann einschreiten soll. Und dann geht es auch zur Kriegsmotivation zu. Also er spricht ihm Mut zu, er sagt, sei stark. Und jetzt wollen wir kämpfen, wollen einen Sieg erringen für unser Volk, für unsere Städte, für unsere Menschen. Aber hier wird auch deutlich, Joab weiß, dass der Erfolg ja nur von Gott abhängt. Er sagt, der Herr, Vers 12, er aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Also wir geben alles, wir sind stark, wir geben jetzt hier wirklich unser Bestes, aber letzten Endes hängt es an Gottes Segen, ob wir gewinnen oder nicht. Ja, dann kommt der Kampf, Vers 13 bis 19, das ist schnell erzählt. Es geht hin und her, ein, zwei Schlachten gibt es dort. Am Ende siegt Israel über die Aramäer und über die Ammoniter und es sterben über 40.000 Soldaten bei den Feinden und sie werden dann alle Knechte Davids, sodass auch ja, David noch mehr Völker hatte, die unter ihm ja, dann leben mussten. Ja, das war es im Prinzip mit unserem heutigen Text. Drei Kapitel. David wird uns hier als guter König beschrieben. Leider ändert sich das ja ab nächster Woche. Da geht es dann um Davids krasse Sünden, wie er auch tief gefallen ist und dann auch später Buße getan hat dafür. Er hat hier großen militärischen, politischen Erfolg, aber ihm steigt die Macht hier nicht zu Kopf. Er wird jetzt hier nicht hier zum arroganten Schnösel, sondern er ist gnädig zu Mephibosheth, er hält sein Versprechen, er ist gerecht dem Volk gegenüber und weiß, dass er den Erfolg nur Gott zu verdanken hat. David war Gott sei Dank erfolgreich. Jetzt würde mich noch kurz interessieren, wir haben noch 4 Minuten, was euch heute so wichtig geworden ist. Welche Eigenschaften Davids, ging ja eigentlich hauptsächlich um David, sind euch wichtig geworden? Was hat euch heute angesprochen oder begeistert? Lasst uns noch mal kurz zum Austausch kommen. Einmal der Joel.
Ich finde die Frage von David richtig Hammer, wo er sagt, ist da noch jemand, an dem ich Gottes Gnade erweisen kann? Also es geht ihm nicht darum, so seine eigene Gnade zu erweisen, weil eigentlich hat er auch viel Grund gehabt, die Söhne von Saul umzubringen, nachdem allem, was Saul ihm angetan hat, sondern er will Gottes Gnade erweisen und das würde ich mir für mich irgendwie voll wünschen, dass ich so gnädig sein kann und liebend sein kann, auch wenn die Menschen, mit denen ich gerade bin, mir gar nichts entgegenbringen oder mich hassen. Das ist ja auch, was Jesus für uns getan hat.
Danke.
Ja, ich finde die gleiche Stelle cool, aber aus einem anderen Grund. Und zwar finde ich es richtig bemerkenswert, dass David sich daran erinnert hat, was er Jonathan vor seinem Tod mal versprochen hatte. Und hier wird wieder deutlich, wie wichtig Jonathan ihm war und wie wichtig es David war, dass er sein Wort hält. Weil er hatte ja Jonathan versprochen, dass er an seinen Nachfahren Gnade erweisen wird. Und er erinnert sich jetzt daran, obwohl Jonathan schon längere Zeit tot ist. Und er sucht richtig danach. Er fragt richtig nach, gibt es da noch jemanden? Weil ich habe dann Versprechen abgelegt. Und ich find's richtig genial einfach, wie er dann einen Behinderten und Krüppel, der bestimmt zu damaliger Zeit ein miserables Leben hat, auf einmal so Gutes tut und so gnädig zu ihm ist, wie man das bei David ja schon öfter gesehen hat, wie barmherzig er einfach ist. Und genau das einfach zusammen mit diesem Anstandsgefühl oder Ehrgefühl, sein Wort zu halten, finde ich richtig, richtig genial.
Mit Hartnäckigkeit, ne? Er hätte auch sagen können, gut, ist keiner da, aber er geht da richtig in die Suche, ne? Ja, vielleicht noch ein, zwei Wortmeldungen.
Ich finde das Versprechen, wenn wir was versprechen, dass wir das einhalten sollten. Wir haben Gott versprochen, ihm treu zu sein, dass wir auch treu sind in dem.
Also gar nicht nur auf die zwischenmenschliche Ebene bezogen, ne? Also wenn man Menschen was verspricht, sondern auch auf die Ebene Gott gegenüber. Ne? Ganz wichtiger Gedanke. Da verspricht man ja auch oft ziemlich viel. Ne? Da sagt man Gott, wenn, dann mache ich das. Ist die Frage, dann halten wir dann auch das ein, was wir Gott gesprochen haben.
Ja, für mich ist der Vers, der die letzten Wochen immer wieder gefallen ist und heute auch genannt wurde, eine richtige Ermutigung und ein richtiger Blick auf Jesus, weil also dieser Vers, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ich merke das so stark in meinem Leben. Ich habe ja lange auch für eine Arbeitsstelle beten lassen und für meine Bachelorarbeit und so. Und Gott hat innerhalb von einer Woche einfach alles gelöst und die Gebete erhört. Und das ist einfach so heftig. Und man kann machen, was man will. Man kann tausende Bewerbungen schreiben. Aber letztendlich macht der Segen des Herrn allein reich oder ja, erfolgreich. Also Gott segnet und ohne Gottes Segen können wir nichts tun. Und das wird mir die letzten Wochen immer wieder durch diesen Abschnitt in 2. Samuel und durch die Abschnitte in 2. Samuel deutlich.
Dankeschön.